Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr müsst mich entschuldigen und ihr müsst jetzt erstmal ein bisschen mit meiner Stimme klarkommen. Wir hatten jetzt Handwerker bei uns im Haus und die ständig Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu und sitzt dann da und erstmal merkst du nichts und dann hat jeder was davon. Ja, mir ist ein Text aus dem 12. Kapitel im Lukas-Evangelium sehr wichtig geworden. Aber um das Ganze einfach mal verständlicher vielleicht darzustellen, müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Denn es fängt nämlich im Kapitel 11, Vers 1 an. Da war Jesus vorher noch bei Martha und Maria in Bethanien, beim Lazarus. Und dann steht dort, und er ging an einen Ort, um zu beten. Und danach sagen die Jünger dann zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wie funktioniert das? Und Jesus gibt ihnen dann diese Anleitung dazu und ermutigt sie dazu, auch darin beharrlich zu sein. Nun ist es dann so, dass dann im Laufe des Kapitels dann immer mehr Leute hinzustoßen und etwas später ist dann sogar auch schon von einer Volksmenge die Rede. Und Jesus nimmt dann so Themen auf wie böse Geister und erklärt, wie man damit umgehen soll, wenn man befreit davon ist. Und dann ist es so, dass Jesus zu Mittag zu einem Pharisäer eingeladen wird. Und dann nutzt er die Gelegenheit, wie wir denken, oh Mann, ist das unhöflich. Aber Jesus nutzt die Gelegenheit und spricht ein ganz, ganz hartes Urteil gegen die Pharisäer. Und danach ruft er zur Nachfolge und zur Bekenntnis auf und ist dann im Gleichnis mit dem reichen Kornbauern, der dann gesagt hat, was soll ich machen mit dem Ganzen, was ich gerade hier bekommen habe. Ich will mir große Scheunen bauen und dann kann ich mich zusetzen, dann kann meine Seele kann dann ausruhen. Und was sagt Gott dann? Du Narr, heute werde ich deine Seele von dir nehmen. So, und nach diesem Gleichnis fängt Jesus an, von unnützen Sorgen zu reden. Und er beginnt damit in Lukas 12, 22, dass er drei Bereiche des Lebens aufreiht. Und man könnte meinen, wenn Jesus jetzt von unnützen Sorgen redet, dann sind das vielleicht in unserem Verständnis Dinge so, ja, welchen Wanderstab nehme ich für meine nächste Reise mit? Oder in unserer Zeit, wo soll ich denn meinen nächsten Urlaub planen? Ich bin völlig überfordert. Ne? Aber Jesus nennt hier grundlegende Dinge, die wirklich aufhorchen lassen. Ja, er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, um das, was ihr essen sollt und um die Kleidung. Ja, also wirklich grundlegende Dinge, die der Mensch eigentlich braucht. Und nicht, dass das ja schon herausfordernd genug wäre. Nein, es fällt noch eine Sache auf. Er redet die ganze Zeit über in der Befehlsform. Sorgt euch nicht. Und wenn man diesen Abschnitt weiter betrachtet, dann zieht sich diese Befehlsform auch immer weiter durch. Und nur in diesem kleinen Abschnitt nimmt Jesus das Ganze oder benutzt er diese Form 12-mal. Das Interessante hierbei auch ist für mich, wen redet er hier an? Und zwar seine Jünger, ja? Die Menschen, die ihm bewusst nachfolgen. Und obwohl sich in dieser Zwischenzeit wirklich eine ganze Volksmenge um ihn herum angesammelt hat, gibt Jesus diese Dinge weiter an diejenigen, die ihm bewusst nachfolgen. Und was für wunderbare Zusagen auch an uns heute, Vor allem, wenn man sieht, welche Vergleiche Jesus hier nimmt. Und wir durften vor 2 Wochen in der Anbetung ein paar Bilder hier an der Leinwand sehen, wo uns einfach nochmal groß gemacht wurde, wie herrlich Gottes Schöpfung eigentlich ist. Und Jesus lenkt diesen Blick hier auch in diesem Abschnitt auf die Natur. Ja, er nimmt zum einen nimmt er erstmal die Raben. Er sagt, sie säen nicht und sie ernten nicht und trotzdem versorgt Gott sie komplett mit allem, was sie brauchen. Dann zeigt er die Lilien auf und sagt, selbst die Lilien in ihrer Schönheit waren noch lange nicht oder sind viel, viel schöner als die Herrlichkeit, die Salomo damals hatte. Und selbst mit dem Gras zeigt er, wie viel mehr wert wir ihm sind. Und das war für mich irgendwie so im Neudeutsch ja quasi ein Lifehack, sagt man so. Das heißt, das, was einem im Leben so ein bisschen unterstützt. Und ich habe so gedacht, ist schon der Wahnsinn. Wir nutzen alle unsere Autos und die ganzen Schadstoffe oder auch die Firmen, das, was alles da hinausgeschossen wird. Und trotzdem, wenn man nach draußen schaut, sieht man einfach Gottes wunderbare Schöpfung, ne? Und die Bäume, die das Ganze für uns etwas relativieren, sodass wir nicht in diesem Smog leben müssen. Und ich möchte einfach nur damit sagen, mach es dir ganz genau bewusst, wenn du in die Natur schaust, die Gott so prachtvoll für dich geschaffen hat, dass du ihm noch viel wertvoller bist, was er für dich getan hat. Und Jesus ermutigt uns nicht nur, dass wir uns keine unnötigen Sorgen um diese Dinge machen sollen. Er sagt sogar, dass wir uns nicht fürchten brauchen, wenn wir nach seinem Reich trachten. Ich habe mich gefragt, was heißt das? Dass wir uns nicht fürchten, wenn wir nach seinem Reich trachten. Und ich glaube, Gott baut sein Reich hier auf Erden mit denen, die ihm nachfolgen. Und sein Reich kann nur dann weitergebaut werden, wenn diejenigen, die schon dazugehören, ihm dienen und dadurch anderen durch die Sündenvergebung Jesu Christi am Kreuz mit dazu holen können. Und dann schwenkt Jesus hier schon so langsam weiter, indem er einen Schwerpunkt setzt. Was ist ihm wichtig, wenn es um Nachfolge geht? Ihm die Treue zu zeigen. Aber wie geht das, wenn man sich mit allen möglichen Sorgen oder unser Herz, also wenn wir unsere Prioritäten komplett falsch setzen? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht deine Treue im Dienst für den Herrn gerade ganz aktuell aus? Oder fangen wir mal bei den grundlegenden Dingen an. Wie sieht es denn bei dir schon allein mit deinem Gebetsleben, mit deiner Beziehung zu Jesus aus? Jemand sagte mal, wenn man einen Christen schnell in Verlegenheit bringen möchte, dann frag ihn einfach, wie sein Gebetsleben ist. Und ich glaube, da hat er so in der einen oder anderen Situation bestimmt recht. Wo sind gerade aktuell deine Prioritäten? Woran hängt gerade dein Herz? Und Jesus sagt, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Fragen, die einen schon sehr herausfordern. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Fragen einfach für uns mitnehmen und sie in unseren Herzen wirken lassen und dass sie Früchte bringen können. Man könnte meinen, dass Jesus jetzt hier in seiner Rede ab Vers 35 irgendwie ein komplett anderes Thema wählt. So war es zumindest für mich, als ich das gelesen habe. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man so, wie das eigentlich so alles wunderbar miteinander zusammenhängt. Warum kommt Jesus hier auf einmal auf das Thema Wachsamkeit zu sprechen? Und ich durfte für mich eine Wahrheit erkennen, die ich selbst erlebt habe. Wenn man ein Haus baut, ja, das ist gerade jetzt sehr aktuell, ich weiß, einigen hängt das Thema hier schon zum Ohr raus, glaube ich. Aber ich glaube, jeder Bauherr oder Ex-Bauherr wird mir wahrscheinlich dazu stimmen. Es reicht ja nicht, ne, dass man sich um diese ganzen Materialien pünktlich kümmern muss, damit da keine langen Pausen entstehen zwischendurch, sondern dass man gut vorankommt. Nein, man muss sich ja noch mit diesen ganzen Ämtern herumschlagen. So, und bei mir war das so, ein Beispiel, ich habe eine Erdwärmebohrung, also eine Heizung, die Erdwärme erzeugt, und die müssen halt 100 Meter in den Boden reinbohren und da wird dann so eine Sohle hineingelegt, also so eine Flüssigkeit, und die erwärmt sich dann und dann in die Heizung rein und dann ist das Haus warm, im besten Fall. So, jetzt ruft mich mein Heizungsbauer an und sagt, ja, Herr Schröder, wir brauchen eine Genehmigung vom Kampfmittelräumdienst. Ich sage, was für ein Ding? Ja, sagt er, wenn wir dann bei Ihnen da bohren, nicht, dass wir auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stoßen. Da denkst du, ja, wow, ne? Dann habe ich wirklich ungelogen den ganzen Vormittag damit verbracht, irgendwelche Ämter anzurufen, um da einfach mal, damit mir mal jemand was sagen konnte, wo ich eine Genehmigung von einem Kampfmittelräumdienst herbekomme. Und selbst die Ämter konnten mir nicht helfen. Also, und das Ende vom Lied war, ich stehe auf dem Dach und gucke, auf einmal kommt da dieses schwere Gerät, dieses Bohrgerät angefahren. Die stellen sich auf, fragen, ja, wo sollen wir bohren? Ich dachte, ja, keine Ahnung, da vielleicht. Ja, alles klar. Und 100 Meter runter. Ohne Genehmigung gar nichts. Was hat das aber mit mir bewirkt? Du wirst unruhig. Du merkst, keiner kann dir irgendwie helfen. Deine Gedanken schwirren irgendwie nur noch um diesen Kampfmittelräumdienst. Und du merkst einfach, wie sich dein Fokus komplett verschiebt. Ja? Und diese Situation, muss ich sagen, die gab es in dieser Bauphase immer mal wieder. Aber dann habe ich einfach immer gemerkt, dass Gott zwischendurch einfach mal so anklopft und sagt, ja, wie wäre es, sollen wir nicht vielleicht mal lieber zur Ruhe kommen und dass du mir einfach mal vertraust? Und genau das passiert, wenn man sich von allen möglichen Dingen einfach ablenken lässt. Es können vielleicht auch sogar positive Sachen sein, die dich aber bestimmen. Und deswegen fährt Jesus dann auch hier weiter fort und sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und euer Licht brennend. Nun zur Erklärung, ist vielleicht ein wenig schwierig, dieser Satz. Damals war es so, dass Männer ja auch Gewänder getragen haben, aber damit sie dann halt mehr Bewegungsfreiheit in ihrer Arbeit oder auch beim Wandern haben konnten, dann gab es dann hier so einen Gürtel und dann hat man das Kleid so etwas hochgezogen und festgegürtet, sodass man dann quasi mehr Beinfreiheit hat und somit seine Arbeit verrichten konnte und zum Aufbruch bereit gewesen ist. Und das ist einfach so wunderbar, dass Jesus dieses Bild hier benutzt. Und er will damit sagen, seid bereit, seid wachsam. Und wenn es zum Aufbruch kommt, dann müsst ihr sofort losgehen können. Und als nächstes kommt er und sagt, eure Lichter brennend. Nun, welches Licht sollen Kinder Gottes tragen? Ganz klar, das der frohen Botschaft, das Evangelium. Also wir als Kinder Gottes sollen für unsere Umgebung eine Orientierung sein. Wenn wir das Licht sind, dann sollen Menschen es sehen und sollen im besten Fall hinterherkommen. Ja? So wie auch die Fliegen oder die Mücken, die auch immer zum Licht fliegen. So sollen wir für Orientierung sorgen. Und da habe ich mich natürlich auch wieder gefragt, wie oft kommt es vor, dass dieses Licht, also vielleicht im besten Fall, manchmal zwischen am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr aufleuchtet, wenn wir hier gemeinsam zusammen sitzen. Aber Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt und die Stadt auf dem Berg, die kann sich nicht verstecken. Oder das Licht, soll das unter den Hocker gestellt werden? Nein, es muss irgendwo ganz weit nach oben gestellt werden, damit jeder sehen kann, dass das hier das Licht ist. Also wenn wir nicht das Licht hochhalten, um den Menschen in der Dunkelheit eine Orientierung zu bieten, dann bleibt eigentlich die Frage, wer macht es dann? Nicht, wenn nicht wir. Und die Antwort ist, glaube ich, ganz eindeutig, der Teufel. Denn durch ihn gehen diese Menschen dann geradewegs in die Hölle und vielleicht merken sie es noch nicht einmal, weil wir unser Lichtlein irgendwo schön bedeckt haben. Aber zu welchem Aufbruch sollen wir bereit sein? Und das erklärt Jesus uns im nächsten Vers und sagt, und seid gleich Menschen, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Also, es geht darum, dass Menschen auf den Herrn Bräutigam warten, um zu einer Hochzeit aufzubrechen. Und im Vers 36 steht zwar das Wort, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, aber einfach nur kurz zur Erklärung, im Griechischen ist dieses Wort also rein grammatikalisch schwer und eindeutig zu vergeben. Das geht nicht oder zu definieren. Weil das Wort kann halt auch bedeuten zur Hochzeit oder im Blick auf die Hochzeit. Nun, vielleicht um dieses Bild ein bisschen besser verstehen zu können, muss man mal so ein bisschen in die traditionellen Hochzeiten aus dem Judentum mal schauen und sich damit auseinandersetzen. Wie hat das Ganze funktioniert und zum Teil in traditionellen Familien heute auch immer noch so? Also, der Mann sucht sich eine Frau aus, das ist bei uns genauso. Und dann geht der Mann aber mit seinem Vater oder mit einem Vertreter des Vaters, geht er dann zu dem Haus dieser Frau hin. Ja, und die im besten Fall lebt auch noch bei ihren Eltern zu Hause. Und dann wird ein Brautpreis verhandelt mit, nicht mit der Braut, sondern die wird ja sagen, hey, komm, was kostet die Welt, ne? Also, sondern mit dem Vater der Braut wird dieser Brautpreis ausgehandelt. Und ne, junge Mädels jetzt, also wenn es dann nur ein Schwein gab, ne, dann wisst ihr, dass ihr nicht so viel wert wart. Aber das war damals definitiv nicht so. Es ging sogar bis zu einem ganzen Jahresgehalt. Also von diesen Leuten, dass man das ausgehandelt hat. Und dann ist das Interessante, es wird kein Zeitpunkt für die Hochzeit festgelegt, sondern man sagt, ja, alles klar, hier, die wollen heiraten, okay, das ist der Brautpreis. Und dann geht dieser Mann mit seinem Vater wahrscheinlich meistens wieder zurück nach Hause. So, was wird dann getan? Der Mann fängt an, auf dem Land seines Vaters ein Haus zu bauen. Und meistens war es sogar noch so, dass man direkt an das Elternhaus dran gebaut hatte. Und der Vater hat dann bestimmt, wann das Haus fertig ist, damit man die Frau, die Braut holen konnte. Also so, was wir heute zum Teil machen, auf Estrich einziehen, das gab es definitiv nicht, sondern da wurde hat der Vater die Bauleitung gehabt und dann wurde dann ganz genau gesagt, so, und jetzt ist es fertig. So, und weil die Braut das ja nicht wusste, wann dieser Zeitpunkt ist, musste sie natürlich so früh wie möglich ihre ganzen Klamotten beisammen haben. Also Brautkleider und Schmuck und was ich nicht, was dann noch alles war. Und dann, wenn das Haus fertig war und der Vater das okay gegeben hat, dann ging die ganze Gesellschaft zu dem Haus der Braut. Und meistens war es in der Nacht so eine Fackelprozession. Und wenn dann die Freunde der Braut dann gesehen haben, dass der Bräutigam kommt, wurde das mit lautem Rufen erkennbar gemacht. Und manchmal wurde dann auch der Name der Braut dann ganz laut gerufen, damit sie dann wusste, okay, mein Bräutigam kommt, jetzt muss ich rausgehen. Ja, und dann, wenn die Zusammenkunft war, hatte man aber nicht da die Hochzeit gemacht, sondern ging dann mit der kompletten Gesellschaft wieder zurück zum Vaterhaus und man hat dort dann die Hochzeit gefeiert. Und dann sind sie dann halt dann meistens auch direkt da geblieben. Das heißt, wenn die Braut ein Sinnbild für die Gemeinde ist, was müssen wir dann tun? Dann müssen wir es uns zur Aufgabe machen, beständig wachsam und bereit zu sein, weil wir den genauen Zeitpunkt des Bräutigams und seiner Wiederkunft, also Jesus Christus, nicht kennen. Und Jesus sagt ja selber, nur der Vater kennt die Stunde. Und wir durften letztens auf einer Hochzeit sein, ich hoffe, ich darf das erzählen. Da war die Trauung auf 15 Uhr angesetzt. So, wir sitzen und warten, es ist 5 nach. Und das Schlimme dabei ist, der Bräutigam und die Familie des Bräutigams sind die pünktlichsten Menschen, die man überhaupt kennt, glaube ich. So, 5 nach, die wuselten schon da um diesen Traualtar herum, ne? Und du merkst, oh Mann, die haben gerade richtig Stress. So, aber das ganze Drama zog sich bis 15.35 Uhr. Und ich habe das so ein bisschen von der Seite so eingeschätzt, also ich dachte so, oh Mann, wenn das Ganze noch ein bisschen länger dauert, ne, die rennen als Familie da rein und zerren die Braut wahrscheinlich vor den Altar oder so, also es hätte wirklich nicht mehr viel gefehlt. Was ich damit sagen will, welches Ausmaß hatte das schon für uns, diese halbe Stunde, dass wir komplett irgendwie gedacht haben, oh Mann, was passiert hier? Und da habe ich mir so überlegt, boah, was würde denn passieren, wenn der Bräutigam zum Haus der Braut kommen würde und die, ich bin noch nicht ganz fertig, ne? Also müssen wir noch ein bisschen warten lassen. Und deswegen ruft Jesus hier nochmal ganz bewusst selber dazu auf und sagt, keiner außer der Vater, also Gott allein, kennt den Zeitpunkt, wann ich kommen werde. Also sei bitte darauf vorbereitet, sodass du mich mit Freuden empfangen kannst und wir gemeinsam die Hochzeit im Himmel feiern können. Und Jesus gibt uns dann dazu noch einen Einblick, was uns erwarten wird. Vers 37 sagt er, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Warum werden diejenigen, die hier als wartend bezeichnet oder die hier erwartend sind, als Knechte bezeichnet? Was tut ein Knecht für den Herrn? Im besten Fall arbeitet er. Und das noch am besten Fall rund um die Uhr. Also wenn Jesus hier die Knechte anredet, dann meint er diejenigen, die zu ihm gehören. Und er möchte, dass du, der du zu ihm gehörst, mit völliger Hingabe in seinem Dienst stehst. Und auch hier darf sich einfach jeder jetzt mal hinterfragen, wie sieht meine Hingabe zu meinem Herrn aus? Oder hat es vielleicht nichts mehr mit Hingabe zu tun, sondern im besten Fall ist es ein ledigliches Abarbeiten der Pflichten. Oder vielleicht ist es genau andersrum und du stehst sozusagen voll im Saft und gibst alles für den Herrn, das, was er an Gaben für dich geschenkt hat, und du setzt es für ihn komplett ein. Ich wünsche mir natürlich für uns das Letztere, dass wir dies von Herzen tun können. Denn der zweite Teil des Vers 37 hat dann gerade für diejenigen, die für den Herrn sich einsetzen, eine wunderbare Zusage. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch. Und dann muss man ja immer schon aufhören, ne? Wenn Jesus anfängt mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus wird sich schürzen, um sie zu Tisch zu führen und hinzutreten und sie bedienen. Ich muss persönlich sagen, es ist ein Bild für mich einfach nur wunderschön, das so wirkt, aber irgendwie komplett trotzdem unvorstellbar scheint. Darum sagt er, sollen wir umso mehr wachsam sein und auf sein Kommen ganz bewusst warten und vorbereitet sein, denn Jesus möchte uns empfangen. Er möchte mit uns im Himmel die Hochzeit feiern und er möchte uns bedienen und er möchte das Mahl mit uns halten. Aber Jesus stellt in den folgenden Versen nochmal klar, dass sein Kommen ganz unverhofft und zu einem unbestimmten Zeitpunkt geschehen wird. Und darum sollen wir umso mehr wachsam sein und auf sein Kommen ganz bewusst warten und vorbereitet sein. Und das heißt das für uns, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was uns diese Zeichen der Zeit sagen und nicht in der Haltung stehen, ja, das hat der Petrus und der Paulus ja alle schon vor 2000 Jahren gesagt, dass der Herr bald kommen wird, also da können wir uns ja noch ganz gemütlich zurücklegen, das wird wahrscheinlich nochmal 2000 Jahre dauern. Nein, die Bibel gibt uns wirklich viele Indikatoren dafür und wir müssen diese nur herausfinden und uns eine wachsame und erwartungsvolle Haltung aneignen. Denn sein Kommen wird schnell und unerwartet geschehen, so wie ein Dieb in der Nacht, den man auch nicht erwartet. Denn wenn man das wüsste, wenn der Dieb kommt, dann könnte man ja wachsam sein. Es bringt also nicht zu meinen, naja, ich lebe mal so mein Leben dahin und genieße alles so in vollen Zügen. Und wenn der Herr sich dann ankündigt, dann mache ich mal ein bisschen was für ihn und hoffe dann so, in das Reich Gottes hineinschlüpfen zu können. Dieser Plan wird nicht aufgehen und es wird für diejenigen ein böses Erwachen geben. Und darum ermahnt der Herr immer weiter, seid bereit, seid wachsam. Und ich wünsche jedem, der schon mit Jesus seinen Lebensweg geht, dass du dir einfach nochmal, dass wir uns einfach nochmal neu bewusst werden und gegebenenfalls den Fokus vielleicht nochmal neu justieren und zu gucken, okay, was beschäftigt mich denn gerade so? Ja, in der heutigen Zeit, ne, in dieser Unsicherheit, dieser Ungewissheit, ist es wichtig, sich mit Gesetzen auseinanderzusetzen, um da sich mit den Gesetzeshütern da auseinanderzusetzen, oder wo richte ich meinen Fokus drauf? Und ich wünsche uns allen einfach nur, dass wir in unserem Dienst wirklich voll fokussiert auf den Herrn sind. Und demjenigen, der vielleicht noch nicht mit Jesus geht, dass du dir auch einfach mal Zeit nimmst und darüber nachdenkst, wo lege ich gerade meine Schwerpunkte? Vielleicht ist die Ewigkeit, das ewige Leben in Jesus Christus, für dich eine Alternative. Und ich möchte uns einfach nochmal dabei ermutigen, bleib dran, sei wachsam. Amen.